Schweiz, das wird in den nächsten Stammtischrunden, die Land auf, Land ab stattfinden, sicherlich ein zentrales Thema sein, ein unendlicher Gesprächsstoff. Da gibt es viel zu diskutieren. Das zeigt ja auch schon das Spiel von Istanbul am 16. November, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Nach einem 2:2 beim Hinspiel brauchte es für die Schweizer Nationalmannschaft nicht mehr viel, um sich im Rückspiel gegen die Türkei das WM-Spiel zu erspielen, um sich dort zu qualifizieren. Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Nach 90 Sekunden fiel das erste Tor für die Schweiz. Und alle dachten, jetzt ist der Hase gelaufen. Wenn die Schweiz so beginnt, dann wird sie siegen, das wird ihr Aufschwung geben. Doch so einfach gaben sich die Türken nicht geschlagen. Sie setzten die Schweizer massiv unter Druck. Und nach der Pause lagen sie bereits 3:1 zurück. In der 84. Minute schoss Marco Strehler das entscheidende Tor zum 3:2. Nun musste man noch einige Minuten hoffen und bangen. Kurz vor Schluss schoss ein Türke noch das vierte Tor. Und dann war 4:2 für die Türkei. Und trotzdem konnten die Schweizer und wir jubeln. Denn jeder hat in diesem Spiel 4 Tore gemacht und die Schweizer hatten auswärts 2 Tore gemacht. Und deshalb haben sie sich für WM-Spiel qualifiziert. Das war wirklich haarscharf. Beide haben gleich viele Tore, nur weil die Schweiz in der Türkei 2 schossen und die Türken in der Schweiz keines geschossen hatten, können wir jetzt an der WM teilnehmen. Das war haarscharf und von einer prickelnden Dramatik, die selbst fußballabstinente Schweizer vom Hocker riss. Nun sind die Tore zum heiß begehrten Pokal aufgestoßen. Zum ersten Mal seit 1994 kann die Schweizer Nationalmannschaft wieder an einer Weltmeisterschaft mitspielen. Das allein löst schon Begeisterungsstürme aus und eine ganze Nation ruft Hopp Schweiz, Hopp Schweiz, Hopp Schweiz. Die Werbung, alle greifen es auf. Ich glaube, die haben das alle von uns übernommen da. Von unserem Sonntagsdate haben das gesehen, unsere Ausschreibung, haben gesagt, hey, das ist super. Ich glaube, Böschow macht mit Hopp Schweiz Werbung. Überall. Hopp Schweiz, das wird uns begleiten bis zur WM. Wir werden angefeuert, dass wir dann wirklich auf Hochtouren kommen, wenn die WM beginnt. Aber können die Schweizer diesen Pokal überhaupt gewinnen? Können sie Weltmeister werden? Oder denken wir, nee, das schaffen wir eh nicht? Klar können die Schweizer Weltmeister werden. Sie sind im Ausscheidungsspiel. Sie können an der WM mitmachen, also können sie Weltmeister werden. Denn im Fußball kann so manches Überraschende geschehen. Die Schweizer spielten 1954 an einer WM mit, die in der Schweiz stattfand. Eigentlich bekannt von dieser WM ist vor allem, dass Deutschland gewonnen hat. Das Wunder von Bern, so ist das in die Geschichte eingegangen. Nach dem Krieg hat Deutschland die WM überraschenderweise gewonnen. Dann hat es geheißen in Deutschland, wir sind wieder wer. Das war psychologisch ein unheimlicher Auftrieb für die Deutschen. Aber da gab es noch ein anderes interessantes Spiel. Und zwar das Spiel Schweiz-Österreich im Viertelsfinal. Das Spiel ging in die Fußballgeschichte unter dem Titel Alpengipfel ein. Das ist das Fußballspiel, das WM-Spiel, das die meisten Tore hatte. 12 Tore wurden geschossen. Es gibt kein Weltmeisterschaftsspiel, das mehr Tore geschossen hat, seit es diese Weltmeisterschaftsspiele gibt. Und da war die Schweiz beteiligt, immerhin schon an einem Rekord. Das Stadion kochte in der glühenden Hitze und die Schweizer führten bereits innerhalb der ersten 19 Minuten mit 3 Toren. 3:0 für die Schweiz. Alle dachten, das Ding ist gelaufen. Die Schweiz kommt weiter. Das Spiel schien entschieden, die Schweizer unschlagbar stark. Doch nach 3-4 Minuten folgte eine Sensation die andere. Österreich holte auf, 3:1. Eine Minute danach 3:2. 2 Minuten später 3:3. Ein Tor jagte das andere. Das ist unfassbar. Die Zuschauer tobten in dem Stadion. Und Österreich entschied den Match für sich 5:7. Es hätte ja auch umgekehrt geschehen können. Und warum soll das nicht bei dieser WM einmal umgekehrt geschehen? Dass die Schweiz gewinnt? Dass sie sich bis ins Finale spielt und den Pokal holt? Warum soll die Schweizer Mannschaft dieses Glück nicht haben? Warum sollten sie nicht überraschende Sieger kämpfen, wie sie das bis zur Qualifikation, in der Qualifikation machten? Im Fußball ist alles möglich. Das macht diesen Sport für Millionen von Menschen rund um den Erdball so faszinierend und attraktiv. Sogar die bekannte russische Sopranistin Anna Netrebko, 34 Jahre alt, outete sich als Fußballfan, würde man ja gar nicht denken. Die singt schöne Opern und weiß ich was. Sie outete sich als Fußballfan und sie schrieb in einem Editorial einer Sportzeitung: Liebe Fußballfans, wahre Leidenschaft, unbeugsamer Kampfgeist und die Fähigkeit, auch nach Niederlagen nicht aufzugeben. Ich freue mich sehr, die Faszination Fußball bei der Weltmeisterschaft in Deutschland zu erleben. Leidenschaft und Kampfgeist kann begeistern. Die Faszination Fußball beginnt für die Schweiz am 13. Juni, wie wir das gehört haben, an diesem Stammtisch in Stuttgart, 18.00 Uhr, wird angepfiffen, Schweiz, Frankreich. Eben, und dann werden diesem Hahn die Fäden gerupft. Vielleicht werden wir ja Weltmeister. Es wäre schön und sensationell, wenn die Schweiz dieses erste Spiel gewinnen würde. 5:2. Das würde in die Fußballgeschichte eingehen. Wenn die Schweiz das erste Spiel gegen die Franzosen gewinnt, dann sind eh alle Tore offen zum Pokal. Und wenn sie dann tatsächlich den Pokal gewinnen, sagen wir schnell, wir haben gewonnen. Wir sind Weltmeister. Wir, die wir vor dem Fernseher saßen und Erdnüsse aßen und Bier tranken. Wir sind Weltmeister geworden. Das stimmt natürlich nicht. Wir haben weder gewonnen, noch werden wir Weltmeister, sondern unsere Nationalmannschaft gewinnt. Der Trainer und die Spieler werden Weltmeister. Nicht die Schweizer, die vor den Fernsehern sitzen und mitfiebern. Und alles besser wüssten, was der Köbi Kuhn machen könnte und wie er entscheiden würde. Die besten Trainer sitzen ja immer vor dem Fernseher, aber nicht im Spiel. Nein, nicht wir werden gewinnen, sondern diese gut durchtrainierten Männer werden gewinnen. Sie kämpfen für die Schweiz. Und wenn sie gewinnen, lieben wir sie. Und wenn sie verlieren, schnöden wir über sie. Um auf diesem Niveau spielen zu können, wie unsere Nationalmannschaft spielt, reicht es nicht, wenn man gut Fußball spielen kann. Das ist natürlich sehr wichtig. Aber es braucht viel, viel mehr, um in so einer Mannschaft zu spielen. Darum können wir von Sportlern einiges lernen und wir haben ja das überschrieben, das ist unsere Nationalmannschaft. Wir können von diesen Sportlern einiges lernen, deshalb haben wir das, der Untertitel zu Hopschwitz, was wir von Sportlern lernen können. Was einen Spitzensportler auszeichnet, egal welche Sportart er ausübt, ist, dass er ein klares Ziel vor Augen hat. Er will den höchstmöglichen Preis gewinnen. Und darauf richtet er sein Leben aus. Er weiß, wohin er will, was er als nächstes erreichen muss und wie es dann, wenn er es erreicht hat, weitergeht. Wer kein klares Ziel vor Augen hat, der wird es nicht weit bringen. Dem geht es so, wie einem der talentiertesten Fußballer der Geschichte, dem Fußballer George Best. Er starb im letzten Jahr mit nur 59 Jahren. Er hatte kein klares Ziel vor Augen. Er spielte ausgezeichnet Fußball, ein Ballkünstler sondergleichen. Und als er im Jahr 1968 zum Fußballer Europas, Fußball des Jahres von Europa gewählt wurde, bemerkte ein berühmter Mann über ihn: Ich weiß nicht, ob George Best der beste Spieler der Welt ist. Auf jeden Fall habe ich noch keinen besseren gesehen. Ein richtiges Fußballwunder, absolutes Talent. Best konnte mit seinen Erfolgen nicht umgehen. Und ihm fehlten offenbar die klaren Ziele. Statt von Erfolgen war sein Leben von Niederlagen gezeichnet. Ein Kommentator sagte im Zusammenhang mit seinem Tod: Er ist an dem Leben gestorben, das er geführt hat. An den Dämonen, die ihn nie in Ruhe ließen. Wer kein Ziel hat, weiß auch nicht, wo er hinlaufen muss. Er weiß nicht, was als nächstes zu tun ist. Er ist und bleibt im Grunde orientierungslos. Spitzensportler sind große Vorbilder, weil sie ihr Leben auf ein klares, eindeutiges Ziel ausrichten. Nur dieses Ziel, das sie verfolgen, ist zeitlich begrenzt. Die Ziele, die sie verfolgen, sind keine Lebensziele, sondern lediglich sportliche Ziele. Aber was im Sport gilt, gilt auch im Leben. Wer kein klares Ziel vor Augen hat, wohin sein Leben führt, der ist und bleibt im Grunde ständig orientierungslos. Er weiß nicht, wofür er überhaupt lebt. Deshalb denken wir ja oft gar nicht über das Leben nach, weil wir Angst haben, wenn wir darüber nachdenken, dass wir ins Leere laufen. Dass wir dann entdecken, dass uns vielleicht das Ziel fehlt, die Orientierung. Der Apostel Paulus, er kannte sein Lebensziel. Er wusste ganz genau, wofür er lebte und welches Ziel er erreichen wollte. Er schrieb den Philippern, das steht in der Bibel: Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Hier sehen wir auch die Anspielung auf den Sport, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Paulus lebte zielorientiert. Und er nahm sich den Sportler als Vorbild, der den Siegespreis vor Augen hatte. Und so sagte er: So lebe auch ich. Ich lebe immer mit dem Blick auf den Siegespreis. Dorthin möchte ich kommen, diesen Siegeskranz zu bekommen. Ein weiteres wichtiges Merkmal eines Spitzensportlers ist sein diszipliniertes Leben. Wer große Siege erreichen will, der muss verzichten können. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Man muss wirklich viel ertragen können. Der Weg nach oben ist hart und viele Hindernisse müssen überwunden werden. Aber einer, der gewinnen will, setzt alles daran, um zu gewinnen. Alles. Und als eines der vielen Beispiele möchte ich einen unserer Nationalspieler nehmen, Ludovic Magna, der zurzeit bei VfB Stuttgart unter Vertrag steht. Sein Weg war ganz und gar nicht hindernisfrei. Als er noch in der Schweiz bei Yverdon Lugano spielte, wurde ihm vorgeworfen, er sei defensiv und zu nachlässig, was das auch immer heißt. Vielleicht hat er immer die Bälle verloren oder weiß ich was. Später bei Werder Bremen hat er viel Verletzungspech. Muskelfaserrisse und je ein Nasenbein, ein Jochbein und ein Kieferbruch. Drei Brüche. Und zum Schluss ein Teilsehnenabriss im Oberschenkel. Aber er hat nicht aufgegeben. Er hat weitergemacht. Die Euro 04 erlebte er zwar mit, musste sich aber mit einem fünfminütigen Einsatz gegen die Franzosen zufrieden geben. Und in der WM-Qualifikation erhöhte er mit konstanten Leistungen seinen Stellenwert im Team. Setzte sich am Ende gegen seinen Konkurrenten Christoph Spiecher auf der Verteidigungsposition links durch. Und nun geht er an die WM, spielt mit. Das höchste Gefühl für einen Sportler, der in einer Fußballmannschaft kämpft. Das erreicht man nur, wenn man sein Ziel diszipliniert verfolgt. Eben, wie Paulus einmal sagte, kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Ein undisziplinierter Sportler wird nie ans Ziel kommen. Einer, der bereits heult, wenn er mal was gebrochen hat und dann nichts, keinen Sport mehr treibt oder denkt, er irgendwie geht das denn schon und nicht daran arbeitet, er wird nicht ans Ziel kommen. Er muss auf die Zähne beißen. Und auch darin nahm sich Paulus den Sportler als Vorbild. Er ließ sich durch Rückschläge nicht von seinem Ziel abbringen. Am Ende seines Lebens konnte er wie ein Sportler nach einem erkämpften Sieg zurückblicken und sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Wir sehen da diese starke Anlehnung an den Sportler. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe nicht aufgehört, sondern ich habe es durchgezogen. Und nun liegt der Siegeskranz bereit. Paulus nahm die Sportler in ihrer Haltung als Vorbilder. So zielgerichtet und ausdauernd wie sie sollte man sein. Aber er zeigt einen ganz wichtigen Unterschied. Er sagt, jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Also er sagt, wir können sehr viel lernen von Sportlern. Nur einen kleinen Unterschied gibt es, was sie anstreben. Das ist vergänglich. Was wir anstreben, das hält ewig. Der Siegeskranz war meist ein Lorbeerkranz, den man bekam, der dann aber auch verwelkte. Aber auch unsere Pokale heute, die wir erkämpfen, verwelken in gewisser Weise. Irgendwann haben sie ausgedient. Das erlebte James Dobson, ein bekannter Familientherapeut. Er hat in seinem College ein ehrgeiziges Ziel. Er wollte für sein College die Tennismeisterschaften gewinnen. Und er war sehr stolz, als er diesen Pokal tatsächlich gewann und in den Trophäenschrank des Colleges stellen konnte. Doch Jahre später bekam er seinen Pokal mit der Post zugesandt. Man hatte ihn nach der Renovierung des Colleges in den Müll geworfen. Und James Dobson sagte, wenn nur genügend Zeit vergeht, werden alle Pokale von irgendjemandem anderen in den Müll geworfen. Er war so stolz darauf. Aber irgendwann verwelken auch Pokale. Sie verwelken dann nicht wie der Lorbeerkranz, bei uns landen sie halt im Müll. Irgendwann wird jemand nichts mehr von diesen Pokal halten. Oder wenn es hochkommt, vielleicht ist mal der Pokal, den die Schweiz im Sommer gewinnt. Vielleicht kommt er mal in ein Museum. Wer weiß. Aber auch dieses Museum wird einmal die Tore schließen und irgendwann wird auch das alles entsorgt. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Paulus will damit sagen, wenn Menschen für einen vergänglichen Preis so viel auf sich nehmen, wie viel mehr sollten wir für einen Preis investieren, der unvergänglich ist, der unser Leben zum Ziel bringt. Das haben übrigens auch viele Sportler entdeckt. Sie betreiben leidenschaftlich ihren Sport, sie verfolgen ihre sportlichen Ziele, aber sie leben für dasselbe Ziel wie Paulus. Ich möchte das an einigen Beispielen von Fußballern zeigen. Gerald Asamoah, der schwärzeste Nationalspieler, den Deutschland je hatte, heißt es über ihn. Und Bild kürte ihn mit dem Titel Liebling Asamoah zum neuen Darling der Deutschen. Und im Blick auf die verpasste Meisterschaft von Schalke und das Gerede vom ungerechten Fußballgott sagte Asamoah, es gibt keinen Fußballgott, sondern nur den einen Gott im Himmel. Und der weiß genau, was er macht und er bekennt. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Hoffentlich viel Erfolg auf Schalke und tolle Spiele für die Nationalmannschaft. Aber ich habe mit Jesus einen Freund gefunden, der mit mir durch dick und dünn gehen wird. Unabhängig, was wir sportlich machen. Mein Siegeskranz, den ich holen werde, der ist an einem ganz anderen Ort. Oder Ademar Ferreira, er kam im Jahr 2001 aus der Hitze São Paulos ins kalte Deutschland und wunderte sich, dass man hier die Flughäfen mit so viel Schaum reinigt. Das war seine erste Begegnung mit dem Schnee. Kurze Zeit später schoss er trotz Eiseskälte bei seinem ersten Spiel für den VfB Stuttgart 3 Tore und gab sein Lebensmotto unter dem VfB-Trikot zu erkennen. Gott ist treu. So rennt er dann über den Platz. 3 Tore hat er geschossen. Aber was soll der Spruch, Gott ist treu, eigentlich bedeuten, fragten ihn natürlich immer wieder seine Fußballfans. Und in diesem Augenblicken bekommt er dann immer ganz schmale Augen und erzählt von den Drogen und von manch anderen Tiefpunkten in seinem Leben und von dem Gott, der ihn aus all dem gerettet hat. Der Brasilianer ist bekannt für seine weiten guten Schüsse. Ademar Ferreira berichtet von einem dieser besonderen Schüsse. Im wichtigen Entscheidungsspiel um den Aufstieg meines Vereins, sagt er, Saucatano, mussten wir als Zweitligisten vor 80.000 Zuschauern spielen. Gegen Fluminense. Wir waren absolute Außenseiter, doch mein Tor aus 40 Meter bescherte uns einen überraschenden 1-0-Sieg. Und als mich die Reporter danach fragten, ob es das wichtigste Tor meiner Karriere sei, verneinte ich und sagte, dass die Entscheidung für Jesus, mit Jesus zu leben, das absolut wichtigste Tor meine Karriere gewesen ist. Ich kann immer zu ihm kommen, egal was ich für Fehler gemacht habe, denn Jesus ist ja am Kreuz genau dafür gestorben, für meine Schuld. Gott war also treu, selbst in Zeiten, in denen ich meilenweit von ihm entfernt war. Viele Menschen vertrauen ihm nicht und deswegen erleben sie auch nicht, dass Gott treu ist. So viel von dem Brasilianer Ademar Ferreira. Dann haben wir auch einen Deutschen, Dirk Heinen wurde, als er noch bei Bayern 04 Leverkusen spielte, von einem brasilianischen Mitspieler eingeladen, in seinem Bibelkreis mitzumachen. Da lachte er ihn aus. Wie hätte das denn ausgesehen, ein Fußballprofi mit der Bibel in der Hand. Doch dann erkrankte seine Schwester am Krebs. Ihr Zustand verschlechterte sich von Monat zu Monat und dann starb sie plötzlich. Am letzten Tag ihres Lebens saß er selbst an ihrem Bett. Sie war nur 38 Jahre alt geworden. Für ihn brach damals eine Welt zusammen. Sein Leben hatte einen echten Knacks gekriegt. Und er wurde fragend und berichtete: Mein damaliger Mitspieler Paolo Sergio erzählte mir von Jesus und von einem Trost, den man nur bei Gott finden könnte. Dann lernte er Sandra kennen, seine spätere Frau, und die erzählte ihm viel von ihrem Glauben an Gott. Wer berichtet weiter? Ich begann in der Bibel zu lesen und war erstaunt, wie viel Interessantes darin stand. Je mehr ich darin las, desto mehr begriff ich von den Dingen, wie ich der Liebe und dass man Gott sogar persönlich kennenlernen konnte. Davon hatte mir noch nie jemand etwas erzählt. Irgendwann wusste ich, dass ich diesen auferstandenen Jesus als Freund haben wollte. Als einen, der immer an meiner Seite steht und zu dem ich auch kommen kann, wenn ich missgebaut habe. Also, ich entschied mich, Christ zu werden. Es war ein Gefühl, als ob ich nach Hause gekommen wäre. Und dann war ihm das egal, wenn seine Kollegen sagen, ah, der läuft mit der Bibel rum. Dann hat er begriffen, dass es Siege gibt im Leben und Pokale, die über allen Pokalen stehen, die man in dieser Welt erwirken kann und erkämpfen kann. Und Ser Roberto, der gebürtige Brasilianer, der in den ärmlichen Slums von São Paulo aufwuchs und erst bei Real Madrid und nun bei Bayern München spielt, bekennt ebenfalls seinen Glauben an Jesus Christus. Das Wichtigste im Glauben ist, dass man sich von Gott geliebt weiß, so wie man ist. Das gibt mir Kraft für alle Situationen. Mit dem Aufdruck, Jesus liebt dich, auf seinem Hemd, unter dem Trikot, hat er sich schon vor vielen tausend Zuschauern zu Christus bekannt. Das sind alles Menschen, die hervorragende Sportler sind, die mit ihrer sportlichen Leistung ganz und gar anerkannt sind. Wirklich absolute Spitzensportler, die Erfolge um Erfolge feiern können. Und sie verfolgen ein klares sportliches Ziel, aber nicht nur das. Sie kennen ihr klares Lebensziel. Sie wissen, wo der Pokal ist, auf den es dann am Ende wirklich ankommt. Der zählt. Das steht bei ihnen im Vordergrund. Also wir hoffen jetzt natürlich, dass unsere Nationalmannschaft den Pokal nach Hause bringt. In die Schweiz. Dass sie in Kloten landen können und dann ein Riesenspektakel sich dort abspielt. Hopp, Schweiz, dieser Ruf wird uns in den nächsten Monaten begleiten. Wir werden vielleicht vor den Fernsehern sitzen und immer denken, hopp, Schweiz, vor allem beim ersten Spiel. Das ist für die Moral der Mannschaft ein sehr wichtiges Spiel. Und für die Moral der Schweizer auch. Wenn sie gewinnen, dann kocht das Stadion und unsere Wohnungen und unsere Stammtische. Doch bei allem Mitfiebern sollten wir nicht vergessen, über die wichtigsten Fragen des Lebens nachzudenken. Wir haben da gesehen, da zwei, die fanden das doof, pappalapapp, komm, sei ruhig. Aber einer hat gedacht, vielleicht könnte man ja doch noch tiefer denken. Vielleicht könnte man ja doch noch sich mehr Gedanken über das Leben machen, als einzig auf einen Pokal zu schauen, den man vielleicht gewinnt. Und dann nicht mal selber, sondern die anderen. Was sagte Carla, die Servicefachfrau in unserem Anspiel? Sie hatte einen Freund, für den der Fußball das Leben war. Für ihn gab es nichts Erstrebenswerteres, als diese Ziele zu erreichen. Doch dann kam gesundheitliche Schwierigkeiten, alles war weg. Er merkte, was soll jetzt mein Leben? Für das, was ich gelebt habe, das kann ich nicht mehr tun. Und manchmal merken wir erst in solchen Situationen, wie bedeutungslos im Grunde unsere Ziele sind, die wir anstreben. Manchmal braucht es das. Sport kann einen wertvollen Beitrag zu einem zufriedenen und sinnerfüllten Leben leisten. Aber er allein reicht nicht aus. Wenn das Spiel aus ist, bleibt die Frage nach Gott bestehen. Spitzensportler sind Vorbilder, aber keine Götter. Dieses interessante Büchlein können Sie an unserem Büchertisch kaufen. Das wäre eine gute Begleitlektüre zur Weltmeisterschaft. Winton Rufer, ein ausgezeichneter Fußballer, der übrigens auf diesem Cover abgebildet ist, das ist also der Winton Rufer, und da wird sich auch in diesem Büchlein äußern. Er wurde gefragt, wenn Sie Ihren Freunden eine einzige Mitteilung weitergeben könnten, was würden Sie ihnen sagen? Wäre auch mal eine interessante Frage für uns. Was würde ich, wenn ich noch eine Mitteilung meinen Freunden oder Angehörigen mitgeben könnte, was würde ich sagen? Nämlich, wenn wir diese Frage beantworten, beantworten wir im Grunde genommen die Frage, wo ist der Pokal unseres Lebens? Auf welchen Siegeskranz hin leben wir? Er würde sagen, lies die Bibel und bete zu Jesus. Vertraue Gott von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Dann sagt er weiter, um Gott zu erleben, musst du überhaupt nichts tun. Du kannst dich als Person sogar sehr schlecht fühlen. Du musst dich nur Jesus gegenüber öffnen und ihm vertrauen. Glaube an ihn und du kannst jeden Tag mit Gott leben, so wie ich und meine Frau Lisa das auch tun. Ein hervorragender Sportler. Wenn wir ihn fragen, was ist das Wichtigste, was du deinen Freunden sagen möchtest, dann sagt er, lies in der Bibel, vertraue Gott, schau auf Jesus. Paulus schrieb einmal, den Körper zu trainieren, bringt nur wenig Nutzen. Aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist. Sowohl in dieser Welt, als auch in der zukünftigen Welt. Hier ist der wahre Pokal des Lebens. Das hat Zukunft. Die Menschen suchen einen Helden. Wir suchen Helden, die wir verehren können. Das ist faszinierend. Aber nur wirklich einen Held gibt es, der diese ganze Ehre verdient. Das ist Jesus Christus und von ihm werden wir im Lied hören, nachdem ich mit uns gebetet habe. Vater, ich möchte dir danken für das, was wir auch lernen können von Sportlern, Spitzensportlern, die großartige Leistungen vollbringen. Und es freut mich auch, dass gerade auch viele Spitzensportler das ganz offen auch sagen, dass sie dich gern haben. Dass sie wohl ihre sportlichen Ziele eifrig verfolgen, aber dass ihr Lebensziel ganz klar definiert ist. Sie wollen nämlich mit dir leben. Sie haben erlebt, dass ein Leben mit dir Erfüllung bringt, Geborgenheit. Das, was all diese Siege, und mögen die Pokale noch so bedeutungsvoll sind, nie schenken können. Ja, Herr, und schenke, dass wir das immer vor Augen behalten. Auch im Eifer dieser Weltmeisterschaft. Dass wir nie vergessen, dass es nicht nur um einen Pokal geht, sondern dass wir erkennen, dass es um viel Wichtigeres geht im Leben, nämlich um Unvergängliches. Und dass wir diesen unvergänglichen Siegeskranz, den wir durch Jesus erringen, dass wir uns nach dem ausstrecken. Ja, die Welt sucht einen Helden und ich bin überzeugt, dass du, Herr Jesus, dieser Held bist, der unsere Herzen stillen kann, der unsere Sehnsüchte befriedigen kann, der uns Perspektive gibt für unser Leben, der uns ein Ziel gibt, für das es sich lohnt zu leben. Amen.